Ja, wir werden heute Morgen zusammen Johannes 17, das sogenannte hohepriesterliche Gebet, zusammen anschauen. Es beinhaltet eine wunderbare, ausgewogene Vision für die Gemeinde von Jesus, aber auch für unsere Spiritualität. Ich würde gerne mit zwei Geschichten anfangen. Meyers oder Müllers, keine konkreten Anspielungen sind da beabsichtigt. Sie waren zunehmend beeindruckt von den diakonischen Werken von ihrer Dorfkirche. Die hat dort regelmässig Gassenküche geführt. Man hat für Verantwortung für die Umwelt geredet. Man hat Deutschkurse angeboten für die Ausländer, dass sie sich besser integrieren können. Regelmässig Besuch im Altersheim und Pflegeheim. Und Meyers oder Müllers, die waren zunehmend beeindruckt von all diesen guten Werken. Und haben mal gemeint, ja, jetzt gehen wir doch mal schauen, was hinter all diesen Wohltätigkeitswerken steckt. Ihre erster Eindruck, als sie in die Dorfkirche gingen, war relativ ernüchternd. Da war eine Handvoll ältere Leute dort, haben Kirchenlieder gesungen, ja, was sie nicht alles verstanden haben, wegen der alten Sprache. Man hat pauschal von Gottes allumschließender Liebe geredet. Wie das dann interpretiert wurde, da haben die Leute sich ein bisschen darüber gestritten, die anderen. Die einen haben gemeint, ja, wir sollten doch auch gleichgeschlechtliche Paare in der Mitte willkommen heissen. Andere haben mehr den traditionellen Wert festgehalten. Wir haben einst im Jahr einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Aber mit der Freikirche hat man sich relativ schwer getan. Die einen haben es einfach pauschal als Fundamentalisten bezeichnet. Andere, ja, haben auch von dieser Sekte geredet im Dorf. Ja, Meyers haben eigentlich all die guten Werke respektiert, aber zunehmend sind sie ein bisschen enttäuscht, wenn nicht sogar frustriert gewesen, dass sie eigentlich relativ wenig über Jesus Christus, über die Bibel gehört haben. Sie haben sich auch zunehmend für eine verbindliche Gebetsgemeinschaft gesehen. Und als ich dann eines Tages vor einem Migros, also einer Einladung von der Gospel Church, auch hier kenne ich konkrete Anspielungen steht dahinter. Haben sie gefunden, ja, der Flyer hat ihnen versprochen, dass sie da auf zugängliche Art über den Glauben können lernen können. Sie haben einmal die Einladung angenommen, sie sind die sogenannte Gospel Church gegangen. Sie haben gemerkt, dass doch dort ein anderer Wind weht. Eine anschauliche Gruppe von Jungen, Älteren, ganz Jungen, haben da regelmässig im Gottesdienst mitgemacht. Es ist sehr lebendig zu und her gegangen. Ja, für sie schon fast ein bisschen zu lebendig. Aber man hat sich Mühe gegeben, dass alle irgendwie in diesem Gottesdienst sind. Wir müssen manchmal entschuldigen, ich war 30 Jahre im Ausland, mir fehlen manchmal ein die deutschen Worte. alle sind doch irgendwie beinhaltet worden. He? Die Proklamation vom Evangelium hat man sehr ernst genommen. Sie haben Missionare auf die andere Seite der Welt geschickt. Man hat im Hauskreis persönliche Anliegen gebetet. Man hat enthusiastisch über das Gemeindegründungsprojekt von Gospel Church 2 geredet. Ja, am Anfang haben das Meyers sehr aufregend gefunden. Aber sie waren dann ein paar Mal ein bisschen überrascht gewesen, als der Pastor von vorne ganz kritisch über Frauen in der Leitung geredet hat. Man hat hier negativ über die Landeskirche, eben über die Dorfkirche geredet. Ja, die sind sowieso alle liberal. Und Meyers hat irgendwie gemerkt, ja, irgendwie nebst der Evangelisation sind kaum pastorale Anliegen, kaum diakonische Werke auf der Agenda gestanden. Ja, entschuldigt die vereinfachte, ja schon fast karikaturmässige Darstellung von diesen zwei Gemeinden. Wir haben ja lange in England gelebt. Und das trifft sicher auch für Japan zu, dass doch ganz viele Gemeinden so mehr oder weniger in eine von diesen beiden Kategorien passt. Und das wirft natürlich auch so ein bisschen die Frage auf, ja, was für eine Gemeinde hätte Jesus eigentlich wollen? In Johannes 17 finden wir eben das unerschöpflich tiefe Abschiedsgebet von Jesus. Und wie bereits angetönt, hat Jesus eine ausgewogene Vision, für wie er sich Kirche vorstellt, für das betet er da. Es ist das längste Gebet im Neuen Testament. Es ist möglicherweise eines der tiefgründigsten Kapitel. Ganze Bücher sind über das Johannes 17 hohepriesterliche Gebet geschrieben worden. Ich habe von einem Pastor gehört, er hat nicht weniger als 45 Predigten über das eine Kapitel gehalten. Wir werden also in den nächsten 20 Minuten oder so wahrscheinlich nur so ein bisschen die Oberfläche kratzen. Ja, der unmittelbare Kontext von einem Gebet lässt vermuten, dass Jesus wollte, dass die Jünger zuhören, wie er da mit seinem Vater betet. Mir ist also gewissermaßen so im Allerheiligsten, wo Jesus, der Sohn, mit dem Vater redet und wir haben das Privileg, da ihnen zuzuhören. In den ersten 5 Versen betet Jesus für sich selber. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat den Jünger, seinem Umfeld, den Vater offenbart. Und jetzt schaut Jesus seinem Kreuztod entgegen. Die ominöse Stunde steht an. Wir werden uns aber nicht mit den ersten 5 Versen beschäftigen, sondern vor allem mit Versen 11 bis 21, wo Jesus eben für die Menschen betet, die ihm anvertraut wurden von seinem Vater. Ich möchte im Voraus sagen, dass er eigentlich grundsätzlich für 4 Wesenszüge von seiner Wunschgemeinde betet. Jesus bittet, dass Gott die Gemeinde in der offenbarten Wahrheit bewahren. Zweitens, Jesus bittet, dass Gott eine heilige Gemeinde wird bauen. Drittens, dass seine Gemeinde eine missionarische Gemeinde ist. Und viertens, wie wir auch so schön gesungen haben, übrigens wunderbar passende Liederauswahl, dass wir alle in unserem dreieinigen Gott eins werden sein. Ich würde gerne die 4 zentral wichtigen Eigenschaften ein bisschen genauer anschauen. Erstens betet Jesus, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie wir wissen, hat Jesus die 12 Jünger für 3 Jahre in die Jüngerschaft genommen. Dabei hat er sie gelehrt und geführt, hat sie in die tiefere Beziehung mit seinem himmlischen Vater genommen. Und wichtig, denke ich, die Anrede ist ziemlich selten im Neuen Testament. Jesus adressiert seinen Vater als Heiligvater. Das ist aufschlussreich aus einem einfachen Grund, weil die Anrede Heiliger Vater widerspiegelt auf der einen Seite Gottes Heiligkeit, aber auch seine väterliche Liebe. Das hat mal ein Schweizer Theologe, der Emil Brunner, gesagt, es ist eigentlich nicht möglich, dass wir Gott nur durch ein Wort definieren. Ich kann zwar schon sagen, Gott ist Liebe, aber dann müssen wir sofort definieren, was ist für eine Liebe? Ist es eben eine heilige Liebe oder eine gerechte Liebe? Und durch das Gebet und natürlich durch Jesus' Lehre, seine Liebestaten, hat Jesus seinen Jünger das Vaterherz offenbart. So sehr, dass er so konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und kurz jetzt vor seinem Weggang betet Jesus, dass Gott die Jünger in dieser neuen Vater-Gott-Erfahrung bewahren. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass zur Zeit von Jesus Gott ist vor allem als der Allmächtige, der als El Shaddai oder als der ewige König angebetet worden. Aber in Christus hat er seine Nachfolger eingeladen, der Schöpfer von Himmel und Erde, der die Galaxien hat in den Himmel gesetzt, dürfen wir auch als Vater anreden. Ein Riesenprivileg. Und genau die neue Erfahrung, die Wahrheit über Gott, das soll Gott in unseren Herzen bewahren. Er ist aber nicht einfach eine Transzendente, eine unpersönliche Macht, wie man immer mehr auch in gewissen Kirchen gehört. Nein, es ist ein persönlicher Vater, ein liebender, heiliger Vater. Heilige sind in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Ja, bereits der Pontius Pilatus hat ja die rhetorische Frage gestellt, ja, was ist denn Wahrheit? Er hat wahrscheinlich eine abstrakte, philosophische Wahrheit im Kopf gehabt, aber biblische Wahrheit ist eben nicht irgendein philosophisches Gedankengut, sondern, wie sagt Jesus von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, also Wahrheit ist zuerst einmal eine Person, ist unser Herr und Heiland, Jesus. Wo viele sich abgewendet haben von Jesus, weil sie seine Lehre als schwierig verstanden hat, hat Jesus seine Jünger gefragt, ja, und ihr, wolltet ihr auch weggehen? Und es hat Petrus gesagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ja, Jesus will eine heilige Gemeinde. Er betet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Was bedeutet das eigentlich? Ja, geheiligt werden ist nicht primär eine moralische Vollkommenheit. Und nach 30, 40 Jahren mit Jesus unterwegs, wenn wir ehrlich sind, wissen wir ja alle, dass wir noch unsere Schwächen, wenn nicht sogar Schattenseiten haben. Nein, heilig, im Alten Testament heisst ja zuerst einfach mal Gott zugehörig. Wo der Tempel ist gebaut worden, ist er für Gott bestimmt worden, aber erst mit dem Einzug von Gott ist es ein heiliger Ort geworden. Wir können uns nicht selber heiligen. Es braucht eine Handlung von Jesus, die er für uns muss vollziehen. Ich heilige mich für sie. Wir können auch sagen, ich weihe mich für sie, hat Jesus gesagt, damit auch sie geheiligt seien. Er hat sich geweiht als Sühneopfer, wie wir vorhin noch so schön gesungen haben. Johannes der Täufer bringt es auf den Punkt, wenn er am Anfang vom Johannesevangelium sagt, sieht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ja, er ist zynisch für unsere Sünde, nicht nur für unsere, sondern für die ganze Welt. Ein unbezahlbares Geschenk von oben, das wir nur im Glauben und im Vertrauen annehmen können. In Gottes Gegenwart, im Lobpreis, im Gebet, wenn wir auf sein Wort hören, werden wir ja in seinem Wort erneuert, geläutert. Es ist wie immer, wenn wir an einer positiven Energie teilnehmen. Wir brauchen die Heilige regelmässig, dass nicht irgendwie die negativen Strömungen, die negativen Einflüsse von der Welt, die uns immer wieder in ihren Bann ziehen, dass wir von dieser weggeführt werden, gereinigt werden. Und somit ist auch Davids Gebet, das er im Psalm 51 betet, immer noch ein hochaktuelles Gebet, wenn er eben sagt, schaffe in mir, Herr, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. So kann der Johannes im ersten Brief auch sagen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ja, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie wir auch nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin, sagt Jesus. Ich bitte dich, Vater, dass du sie aus der Welt nimmst, sie nicht aus der Welt nimmst, Entschuldigung, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich denke, in der Kirchengeschichte sehen wir, dass die Gemeinde von Jesus immer so zwischen zwei extrem geschwankt ist. Entweder hat sich das Volk Gottes ganz aus der Welt entzogen, wie wir es vielleicht jetzt vom Mönchstum kennen, oder in neuerer Zeit die Megachurches, wo vom Kindergarten bis über die eigene Bibelschule sämtliche Gemeindeaktivitäten alles unter einem Dach so mehr oder weniger stattfindet und sie gar nicht mehr gross in Kontakt mit der Welt sind. Gibt es aber das andere Extrem, wo Christen plötzlich so sich am Zeitgeist anpassen, dass es praktisch keinen Unterschied mehr gibt. Und ich denke, Jesus will uns vor dem einen oder anderen Extrem bewahren. Aber er ruft seine Gemeinde raus aus der Welt, um sie dann aber wieder rein zu schicken. Unser ehemaliger Direktor, der Markus Müller, hat die Dynamik sehr treffend beschrieben und ich werde es kurz zitieren. Er schreibt: Ohne ein radikales Austreten aus den sündhaften Abhängigkeiten und Verstrickungen dieser Welt gibt es kein Christsein. Also das bewusst Distanzieren von der weltlichen Welt. Aber er schreibt: Umgekehrt jedoch gilt es mit gleicher Eindringlichkeit, dass jener Mensch, der sich von Gott aus der Welt herausrufen lässt, dies immer auch dazu tut, um dann als Salz und Licht wieder zurück in die Welt geschickt wird. Ende Zitat. Ja, Jesus will uns in seiner Wahrheit heiligen, um wieder eben in die Welt hineingeschickt zu werden. Das ist aber jetzt das Motto vom TSC, so quasi, dass die Leute aus der Welt für eine gewisse Zeit sich auf Gottes Wort konzentrieren, ihre Glaubensgemeinschaft zugerüstet werden, um dann wieder eben in die Welt, was auch immer das heisst, zurückgeschickt werden. Wir kommen schon zum dritten Punkt. Jesus betet, dass seine Gemeinde eine missionarische Gemeinde ist. Wie du, Vater, mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch meine Jünger in die Welt. Jesus' Gemeinde ist grundsätzlich missionarisch. Unser Gott ist ein sendender Gott. So wie er Abraham, Mose, die Propheten mit einem Auftrag gesendet hat, so hat er auch seinen Sohn gesendet. Und Jesus sendet jetzt in Kraft vom Heiligen Geist uns in die Welt. Aber was bedeutet das eigentlich, in die Welt gesendet zu werden? Schließlich sind wir ja in der Welt, oder? Der Michael Ramsey, ehemaliger Anglican Archbishop, hat es mal folgendermaßen gesagt: Wir müssen in die Gedanken und Herzen von denen eindringen, die uns Gott her sendet. Wir müssen in die Zweifel von den Zweiflern eintreten, in die Einsamkeit von den Einsamen, aber auch in die Freude von den Fröhlichen. Mit anderen Worten, wir müssen in die Welten von unseren Nächsten, von unseren Nachbarn eintreten und dort Jesus lieb machen. In England, wir haben ja eine ganze theologische Ausbildung in England abgeschlossen, hat es zu unserer Zeit so eine grosse evangelistische Kampagne gegeben mit Poster überall in London. Jesus is the answer. Also Jesus ist die Antwort. Bis man auch irgendeinen Schlaumeier und der eins von diesen Posten geschrieben hat: Sorry, but what was the question? Also im Sinn von, ja, was ist eigentlich die Frage? Je nach Umfeld müssen wir eben uns schon fragen, was haben die Leute auf dem Herz? In Japanisch gibt es ein schönes Sprichwort, Kukyo Yomu, was so viel heisst wie die Luft lesen. Je nachdem, was wir für einen Raum betreten, was wir für einen Kontext, mit was für Leuten wir zusammen sind, sollten wir zuerst mal vielleicht lernen, die Luft lesen und das Evangelium dementsprechend in Wort oder in Tat verzeugen. Es macht eben einen Unterschied, ob wir jetzt mit unseren Enkelkind über Jesus reden oder mit unserem agnostischen Nachbar oder im Altersheim, einem Krankenbett, wo wir Zeugnis geben können, was uns Halt gibt, Hoffnung. Ja, die Luft lesen und dann vor allem auf die Kraft von oben im Gebet vertrauen. Wir kommen schon zum vierten Aspekt, wo Jesus betet für die Einheit. Dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns seien. Und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das haben wir vorher noch wunderschön zusammengesungen. Ja, das Thema von der Einheit zieht sich wie ein roter Faden durch Jesus' Fürbit. Er schaut in die Zukunft. Er sieht, wie eine Generation nach der anderen durch die Proklamation von seinen Jüngern und der jüngersten Jünger zum Glauben kommt. Und da bittet er, nicht nur für die gegenwärtigen Jünger, die da bei ihm sind, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, dass sie eben alle eins seien, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns seien und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also mit anderen Worten, Jesus betet so ein bisschen für eine doppelte Einheit. Zuerst eine Einheit auf dem Glauben von den Aposteln, also so wie man es jetzt im Neuen Testament findet, ihre Lehre, dass unsere Einheit auf dieser Lehre beruht. Oder auch wie wir es im Apostolikum wahrscheinlich auch immer wieder bekennen. Aber er betet aber auch auf eine Einheit, die in unserem dreieinigen Gott wurzelt. Eine Einheit, die perfekte Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Man kann sich das auch jetzt so vorstellen, es ist, wenn man Steine in einen See rausschießt und sieht, wie die Wellen vom Zentrum aus, eben vom dreieinigen Gott, sich auf dich und mich, für unsere Familie, für unsere Gemeinde, stoppt aber nicht dort, raus in die weltweite Gemeinde von Jesus, sich ausbreitet. Nehmen wir an, das ist ja Teil der Evangelischen Allianz, die ja mittlerweile gut 600 Millionen Mitglieder hat. Wenn wir aber die Kirchengeschichte anschauen, oder auch die gegenwärtige weltweite Kirche, zeigt sich aber auch nicht ganz ein unbedenkliches Bild. Die Kirche ist von unzähligen kleinen und grösseren Brüchen kennzeichnet. Man kann ja die römisch-katholische Kirche für gewisse Lehren vielleicht kritisieren. Bei einem Punkt haben sie die evangelische Gemeinde sicher geschlagen. Einheit. Wo laut der World Christian Encyclopedia, das ist ein grosses Standardwerk, gibt es nicht weniger als 30'000 verschiedene protestantische Denominationen. Natürlich viele arbeiten zusammen, aber viele auch nicht. Und wie sagt doch der Paulus so schön im Epheserbrief, wir sind doch ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Ja, zusammenfassend könnte man sagen, dass Jesus sich wünscht, dass sein Vater geehrt wird. Wenn wir vor allem aber die vier Punkte können irgendwie verkörpern, können leben, sind die vier Punkte schon wieder gewesen, dass Gott seine Gemeinde in der offenbarten Wahrheit bewahren möchte. dass Gott seine Gemeinde heiligt, dass seine Gemeinde eine missionarische Gemeinde ist mit einem Auftrag und dass wir alle im dreieinigen Gott verwurzelt sind. Das ist jetzt alles schön und gut, aber die vier fundamentalen Wesenseigenschaften von Jesus gemeint, die birgen noch ein bisschen Gefahr in sich. Und zwar, wenn die vier Wesenseigenschaften Wahrheit, Heiligkeit, Auftrag und Einheit aus dem Gleichgewicht geraten. Zum Beispiel besteht eben Gefahr, dass wir auf Kosten von der Wahrheit die Einheit bewahren wollen. Stellt natürlich sofort die Frage, ja, was gehört jetzt zu den zentralen Wahrheitsansprüchen, die sich dafür lohnt, auf Barrikaden zu gehen? Also wenn sich Kirchen trennen über die Auswahl von Kirchenlieder, dann ja, tut man Jesus Anliegen vor Einheit sicher nicht ehren. Hingegen bei Gemeinden, wo Gott eben nur als unpersönliche Macht beschrieben wird und nicht als eine Vater-Kinder-Beziehung oder wo Jesus und sein Evangelium nicht mehr im Zentrum steht, dann sollte der Christen sicher Farbe bekennen. Aber andere Kirchen sind so mit der Orthodoxie, also mit der Rechtslehre, beschäftigt, dass sie kalt und ausgrenzend sind worden, gesetzlich. Und hier ist die Vorsicht vor dem Pharisäertum. Sie haben Jesus' Vision für Einheit, für Barmherzigkeit, für Liebe verloren. Andere Kirchen nehmen das mit ihrer Heiligkeit, mit dem Austreten aus der Welt, vielleicht ein bisschen allzu streng, dass sie eben den Kontakt zu der Welt verloren haben. Und sie haben Jesus' Auftrag, in die Welt geschickt zu werden, vernachlässigt. Wieder andere Gemeinden sind so stark am Missionieren, dass sie vergessen, dass wenn sie eben Wahrheit und Jesus Liebe, Einheit, Heiligkeit nicht bezeugen, wird ihnen niemand glauben. Und ihr seht, dass das Gleichgewicht, das hat es in sich. Und aus diesem Grund plädiert John Stott, der grosse britische Theologe, für die Notwendigkeit von BBC. Und mit dem meint er jetzt nicht die British Broadcasting Corporation, sondern er meint a balanced biblical Christianity oder auf Deutsch eben eine ausgewogene biblische Glauben. Wie steht es mit dir? Wie ausgewogen bist du mit Jesus unterwegs? Natürlich, nobody is perfect. Aber ich denke, es kommt als Herausforderung an uns alle, dass wir uns immer wieder Gedanken machen. Ja, wie steht es mit meiner biblischen Wahrheit? Wie steht es mit meiner Nächstenliebe? Wie steht es mit Sündenbekenntnis, dass ich immer wieder frisch geheiligt werden muss vor Gott? Wie nehme ich seinen Auftrag wahr? Kennst du deinen Auftrag? Mit diesen Gedanken würde ich jetzt gerne eine Minute still werden, wo wir uns die Frage vor Gott stellen, ja, wie ausgewogen bin ich mit Gott unterwegs, mir als Gemeinde. Und ich würde den Teil im Gebet noch abschließen. Ja, himmlischer Vater, Jesus, Heiliger Geist, 3-1, 1-3, du bist die perfekte Harmonie und Einheit. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir, dass du uns mit all unseren Ecken und Kanten so sehr liebst, dass du Jesus hast in die Welt geschickt, um uns zu dir zu führen, um uns vor uns selber zu retten. Wir wissen um allzu gut, dass wir nicht verdient haben, dass wir Kind, Königskind, wie wir gesungen haben, von einem Mächtigen zu werden. Ja, wir gehen ja zu, Herr, dass wir oft die Vision von Jesus dass wir dieser nicht gerecht werden. Darum bitten wir um Vergebung, aber auch um Hilfe. Bitte fülle uns täglich mit deinem Heiligen Geist, dass wir die Vision von Jesus im Gebet, in unserem persönlichen Leben als Gemeinde können besser umsetzen, sodass die Liebe, deine Gemeinde mehr und mehr so aussieht, wie du dir das wünschst. Danke, dass wir nicht allein gelassen sind. Du betest ja immer noch für uns, Herr. Und dafür danken wir dir. Möchtest du geehrt werden durch unser Leben? Möchte dein Name geheiligt werden und dein Reich kommen? Amen.